ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Celebrity Number 6.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Action Park, dem gefährlichsten Freizeitpark der Welt.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Something has changed within me. Something is not the same. Letzte Woche saßen wir hier noch in der Halloween-Folge und diese Woche ist es eine ganz andere.
Nämlich Musical-themed.
Wir singen wieder am Anfang.
Zumindest am Anfang.
Da gibt wieder Nachrichten, könnt ihr bitte aufhören zu singen am Anfang. Es ist peinlich, wenn in der U-Bahn es losgeht und ihr singt laut.
Ja, Caro und ich sind noch ganz Musical-themed hier unterwegs, denn wir hatten die Ehre, letzte Woche beim Deutschen Musical-Theaterpreis eine kleine Laudatio zu halten. Und da haben wir uns ja in Schale geworfen.
Ja, ich war grüne Hex, du warst pinke Hex.
Ja, wir waren als Glinda und Elphaba aus Wicked.
Beim Deutschen Musicalpreis. Wir haben es krachen lassen mal.
Wir haben es krachen lassen in einem Umfeld, wo natürlich nur hochprofessionelle Musical-DarstellerInnen, TänzerInnen, SängerInnen sind wir hier als unsere hier die Podcast-Nasen, die wir nun mal sind aus der ARD-Audiothek, aber mal wohl in den exzentrischsten Kostümen aufgelaufen.
Ja, wir sind viel Kopfschütteln begegnet. So, ihr spinnt doch.
Ja, ich hatte ein Krönchen auf.
Kleines Krönchen. Ich war ganz komplett grün. Das hat 4 Stunden gedauert.
Das sah perfekt aus. Du warst wirklich perfekt geschminkt.
Ja, ganz liebe Grüße nochmal an die Maskenbildnerin, die das gemacht hat, die Steffi. Das war ganz toll.
Ja, wirklich. Also sehr, sehr aufwendig. Wir hatten aber großen Spaß. Vor allem, weil wir ja auch eine Begegnung hatten, die geneigten Too Many Tabs-HörerInnen nicht fremd sein dürfte.
Oh ja, wir haben sie getroffen.
Wir haben sie getroffen. Während wir so über diese Veranstaltung gelaufen sind, in unseren Kostümen, stand plötzlich diese eindeutige Silhouette, schwarz von Licht ummantelt im Türrahmen.
Man erkennt sie ja schon an der Frisur von Weitem.
Da stand doch tatsächlich die aller echte Stefanie Simon.
Ja.
Unsere Podcast-Oma. Unsere zusammen mit Julian F.M. Stöckel.
Number one in Japan.
Ja, sie hat einen Hit in Japan.
Ja, nicht number one, aber einen Hit hatte sie ja.
Ja, sie hatte einen Hit und sie hat mitgemacht bei Alt und Abgefahren. So haben wir sie damals kennengelernt.
Wir weil kennen wir sie seit Folge 5 oder so.
Ja.
Und seitdem rufen wir sie regelmäßig oder eher unregelmäßig an.
Jetzt hat aber sie uns dann auch nochmal gesagt, ihr ruft nicht mehr an.
Ruft doch nochmal an.
Ruft doch mal an.
Vielleicht rufen wir an Weihnachten nochmal an.
Ja, sollten wir mal wieder machen. Auf jeden Fall war sie da und wir waren gar nicht verabredet, also wir wussten nicht, dass sie da ist und plötzlich steht sie da. Wir haben sie ja nochmal auch mal zum Currywurstessen getroffen. Also es war wirklich eine tolle Begegnung.
Magic Moment.
Magic Moment und da haben wir auch ein Foto gemacht in unseren Kostümen mit Stefanie Simon und haben dann unsere kleine Rede gehalten auf der Bühne, die man im Übrigen auch auf Instagram sehen kann.
Ja, die laden wir hoch jetzt mal. Ne?
Die laden wir jetzt mal hoch, da könnt ihr uns folgen. Du heißt @carovorps, ich heiße @miguelraa, da haben wir so ein bisschen Begleitmaterial gepostet von dem Abend. Guck doch mal rein.
So heißen wir beide, Miguel und Caro.
Ja.
Aber weißt du, wer ganz anders heißt? Alle unsere HörerInnen.
Ja, alle anderen.
Die heißen alle anders.
Die heißen alle
anders. Also manche heißen vielleicht auch wie wir, aber die meisten heißen anders. Und die schicken uns ja regelmäßig, wie fandst du die Überleitung?
Toll, toll. Also jetzt zu unserer Community-Folge, die wir heute abhalten wollen.
Ja, und die schicken
alle
uns ja
heißen anders.
Alle heißen anders und schicken uns ihre Rabbit Holes ein. Regelmäßig. Per Mail oder per Insta oder sonst wo. Und da pflügen wir uns durch, natürlich, gewissenhaft. Picken uns da Rosinen raus, die wir dann hier besprechen, wo wir dann wiederum unsere Tabs öffnen und da reinfallen. Und das haben wir auch heute vor.
Toll.
Und ansonsten war auch viel los, generell in den Kommentaren und in den Postfächern. Miguel, ich muss mal direkt sagen, die Kommentare auf Spotify zu der Grusel-Halloween-Folge haben dir komplett recht gegeben. Das rote Augending von X-Faktor ist ein Ding. Es ist anscheinend ein Kollektivtrauma von einer kompletten Generation.
Alle haben Angst vor den roten Augen.
Und apropos Gruselfolgen, gruselige Nachrichten. Ich habe eine Nachricht bekommen auf Instagram von einem Hörer und ich habe mich gefühlt, wie als wäre ich selbst Domian, weil es ist eine übernatürliche Schilderung aus dem privaten Bereich von Hörer Raphael.
Oh je.
Halloween ist vorbei, aber ich finde, das geht noch.
Na also, klar, das kriegen wir noch hin.
Halte ich fest. Hey Caro, kurze Bezugnahme zu eurer letzten Folge Too Many Tabs. Und zwar musste ich, als du von der Frau erzählt hast, die ihren Vater nach dem Tod gehört haben soll, an Folgendes denken. Meine Mutter hat es mir so erzählt. Meine Geschwister haben einen anderen Vater, der leider verstorben war, als er im Ausland bei der Familie war. Mein Bruder war zu der Zeit noch sehr jung, circa 7 Jahre. Und die letzte Erinnerung an den Papa war, dass er gesagt hat, ich komme bald wieder und dann gehen wir was unternehmen. Leider kam es nie dazu, weil dieser ja im Ausland verstorben ist, der Vater. Eines Tages war meine Mutter mit ihrer Freundin in der Küche und sie haben sich die Haare gemacht, als sie einen lauten Knall aus dem Zimmer hörten, in dem meine Geschwister geschlafen haben. Als sie die Türe öffnete, waren 2 der Kinder am Schlafen und mein Bruder saß mit aufgerissenen Augen auf dem Bett und sagte, der Papa war da.
Nein.
Er hat gewunken und sich verabschiedet. Damit meine Mutter ihn beruhigen konnte, fragte sie einfach, was hatte er denn an? Und mein Bruder beschrieb detailliert, welchen Anzug er trug, welche Streifen dort drauf waren, welche Krawatte und selbst die Manschettenknöpfe am Hemd. Meine Mutter war schockiert, denn genau das hatte der Vater von ihnen bei der Beisetzung im Sarg an.
Gänsehaut.
Jedes Detail stimmte. Nur haben meine Geschwister bis heute nie die Bilder von ihrem Vater im Sarg gesehen und können gar nicht wissen, was er anhatte. Bis heute ist meine Mutter darüber beeindruckt und wir wissen nicht, wie mein Bruder sich daran erinnern konnte. Oh, er selber hat keine Erinnerung an diesen Abend und meine Mutter musste ihm davon erzählen. Einfach gruselig. Naja, das war mein Take zu der Story. Freue mich schon, euch in Köln live zu sehen. Liebe Grüße. Ja, danke, Raphael.
Da freuen wir uns auch. Jetzt habe ich total Angst um Stefanie Simon nicht, dass die auch schon tot ist und die uns nur begegnet ist auf dem Musicalpreis. Ja, auf dem roten Teppich da. Nein,
der geht's gut.
Sie ist mopsfidel, ihr geht's gut. Liebe Grüße auch nochmal, sollen wir auch ausrichten, haben wir gerade vergessen.
An euch alle, von Stefanie Simon.
Genau, von Stefanie Simon. Ja. Mir wurde noch etwas eingeschickt und zwar ein Update zu dem TAP-KI-Ministerin. Und zwar ist es jetzt wohl so, dass Albaniens Premierminister bekannt gegeben hat, dass Diela, so hieß ja die KI-Ministerin, schwanger ist.
Okay.
Und sie wird wohl 83 AI-Kinder gebären, die dann auch für Regierungszwecke eingesetzt werden.
Auf einmal oder nacheinander?
Das weiß ich nicht, wie das so eine KI macht, wenn die schwanger ist bisher. Das ist, glaube ich, die erste schwangere KI. Mhm. Aber ich wollte dieses Update nur gerne auch
weitergeben.
Also
sie reizen diesen Marketing-Gag wirklich aus, ne? Ja. Schwangere KI. Naja. Apropos Updates zu unseren Tab-Welten. Hast du mitbekommen, dass sich Kim Kardashian gerade mit der NASA streitet?
So am Rande, aber ich bin noch nicht so tief drin.
Kim Kardashian behauptet, dass die Mondlandung 69 ein Fake war. Mhm. Und die NASA sagt, nee, wir waren da wirklich. Ja, wir waren schon auf dem Mond 6-mal, schrieb der amtierende NASA-Chef am Donnerstag auf X. Und Kim Kardashian hat nämlich in der letzten Folge The Kardashians gesagt, das war wohl nicht so. Finde ich ganz geilen Fakt, dass das gerade hier parallel passiert. Kim Kardashian versus die NASA.
Ja, ist ein guter Streit.
Auf jeden Fall.
Dann hat mir noch jemand geschrieben, bezüglich deines Tabs mit der Kotze-Affäre,
ja,
dass dieses Schloss, auf dem dieses ganze Geschehen passiert ist, dass das wohl bekannt ist als Drehort von Schloss Einstein. Hast du auch gelesen,
wurde
aus
mir auch
dem
mehrfach geschickt. Ja, Schloss Grunewald, da wurde auch Schloss Einstein gedreht.
Interessant, oder?
Ja, es gab wohl eine Beschwerdemail zu der Folge, in der wir über Schönhuber bei 3 nach 9 geredet haben. Da haben wir uns nicht genug davon distanziert, dass von den DemonstrantInnen Steine geworfen wurden. Und da können wir nun sagen, Leute, natürlich finden wir es generell nicht gut, wenn Steine geworfen werden.
Auf Menschen. Vor allem nicht auf Jutta Speidel. Vor allem nicht auf Jutta Speidel. Ja. Aber nichtsdestotrotz wollen wir trotzdem nochmal dazu sagen, dass nicht alle dieser Leute, die da demonstriert haben, Steine geschmissen haben, sondern da sehr wohl auch angemessen demonstriert wurde, auch von Opfern des Nationalsozialismus und deren Familien. Deswegen,
und man hat ja auch gehört,
ist eine Gemengelage.
Man hat ja auch gehört in dem O-Ton, den du abgespielt hast, dass da Leute standen, die irgendwie valide Positionen hatten und dass sich da argumentiert und demonstriert haben. Da waren halt Leute dabei, die Steine geworfen haben. Natürlich finden wir das nicht gut und heiligen da nicht die Mittel.
Auch 30 Jahre später keine Steine auf Jutta Speidel.
Ja, bitte nicht.
Haben wir noch eine Apple-Rezension des Monats?
Ja, Apple-Rezension hatten wir jetzt lange nicht mehr. Deswegen habe ich eine rausgesucht von vor 3 Monaten. Mhm. Von Holger. Er schreibt, meine erste und letzte Folge. Bin absolut nicht hooked, was immer das heißen soll. Wer ist denn hier die Zielgruppe? Und was soll das in Informationen bringen? Kurz, Gelaber von 3 Leuten, unstrukturiert und langweilig, in einer Sprache, die man offensichtlich nicht erfassen kann, sinnlos, 1 Stern.
Oh, Holger, jetzt haben wir dich verloren. Also dabei bist du auch Zielgruppe. Bei uns
Gelaber
ist ja eigentlich
von 3 Leuten, wahrscheinlich hat er eine Gastfolge gehört.
Wahrscheinlich mit Bernd das Brot, die Folge. Naja, ihr habt uns ja auch wieder jede Menge Tabs eingeschickt, eure Rabbit Holes, in die wir uns dann für euch eingegraben haben. Wir haben uns da wieder jeweils 1 rausgepickt, was wir heute genauer besprechen wollen. Wollen wir damit mal anfangen?
Okay.
Mein heutiger Tab kommt von unserem Hörer Daniel, der uns eine Mail geschrieben hat mit: Liebes TMT-Team, ich bin gerade in ein neues Rabbit Hole gefallen und kann mir vorstellen, dass das auch etwas für euch ist. Lest euch doch mal in die Geschichte des Action Parks in New Jersey ein. Der Wasser- und Vergnügungspark gilt als gefährlichster Freizeitpark der Welt. Während der Jahre, in denen der Park geöffnet hatte, starben in den Attraktionen mindestens 6 Menschen, ehe der Park 1996 dann schließen musste. Liebe Grüße, euer Daniel.
Das klingt nicht gut.
Ja, du sagst es. Also es geht um einen äußerst gefährlichen Wasser- und Vergnügungspark, nämlich der, wie gerade schon genannte, Action Park. Mhm. Und hier ist der Name tatsächlich auch Programm. Action ist da tatsächlich noch sehr, sehr, sehr untertrieben. Knochenbrüche und sogar mehrere Todesfälle haben sich hier zugetragen. Dazu später genauere Erläuterungen. Erstmal führe ich dich mal durch den Park und die Attraktionen, die es dort gegeben hat. Der hat nämlich 1978 geöffnet und war so einer der ersten Wasserparks in den USA. Damit haben sie auch geworben. Unter anderem gab es diese Fernsehwerbung für den Action Park. Action Park, you can ride the Action Park. The action never died. Action Park.
Looking for a great place for the family this summer? Well, Action Park has 75 of the wildest, wettest family rides in the world just minutes away. The action never
died. Action Park. Ja, geiler Song.
The Action Never Dies at Action Park. So viel stimmt das Versprechen. Mm. Die Action ist wirklich nie gestorben, im Gegensatz zu den 6 BesucherInnen. Aber erstmal zum Aufbau des Parks. Der Action Park bestand aus 3 separaten Attraktionsbereichen, wie ich gelesen habe. Zum einen dem Alpine Center, da gab es so eine Skiwelt, wo man auch mit Liften fahren konnte, Skifahren und so weiter. Dann gab es die sogenannte Motor World. Alles rund um Motoren, Go-Karts, Panzerfahrten, wo man irgendwie mit kleinen Tennisbällen aufeinander schießen konnte, Bötchen und so weiter. Und die Water World, wo natürlich
man hat gerade schon Wasserrutschen gesehen, hat viele freudige Kinder gesehen, die Spaß im Wasser hatten.
Ja, die haben sich da angespritzt, da gab es Wasserrutschen, ja, noch und nöcher. Mhm. Auch so in so einer Waldatmosphäre, fand ich, kam auch aus diesem Trailer raus, dass es alles hier so schön grün bepflanzt war und so. Also ein herrlicher Kinderspaß. Und in diesem Water World gab es beispielsweise der Cannonball Loop. Das war eine Wasserrutsche mit vertikalem Looping.
Moment, vertikal? Oh, ja.
Ja, also wirklich einfach, man ist quasi gefallen, es war Freefall. Mhm. Und dann ist man so weit runtergerutscht, bis man in ein Looping geraten ist. Und die musste bereits nach einem Monat schließen, weil sich da so viele Leute verletzt haben. Die war total krass. Ich habe davon mal ein Video mitgebracht.
I did get hurt on a ride that was called Cannonball Falls. I'm going down this water slide, I enter the tunnel and you just hear people, oh no, ahead of you, oh no, 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 no. So you're like, what's going on here?
And then you see this little piece of light at the bottom of the tunnel, and then you just get shot out, and you just be there in the middle of, like, the air.
And I'm not kidding when I say you're at minimum 10 feet in the air. It shoots you out the side of a mountain, and you're just, like, in the sky. You think you're getting on a water slide, and the next thing you know, you're in the fucking sky, man.
Ja, also man ist quasi eine menschliche Kanonenkugel innerhalb dieser Bahn.
Man fährt diese Rutsche runter und die schießt einen am Ende nach oben.
Ja.
Man kennt das ja so ein bisschen von so Wasserrutschen, dass man am Ende mal kurz ein bisschen rausfliegt. Aber halt 10 Feet, also ein paar Meter in der Luft zu sein, das ist nochmal was anderes. Man weiß ja, wenn man jetzt vom 3-Meter-Brett springt zum Beispiel, muss man genau drauf achten, wie man die Körperhaltung macht, weil man sich extrem krass verletzen kann. Stichwort TV-Total-Turmspringen, geplatzte Hoden und so.
Ja, ist so ein Thorsten Legert.
Ja, dem ist der Hoden geplatzt,
ja,
oder?
Ja, Thorsten Legert ist ein Hoden geplatzt.
Ja, das heißt, eigentlich muss man bei so muss man gut drauf achten, wie man aufkommt und springt, aber wenn du aus so einem Ding geschossen wirst.
Wo es drin auch noch dunkel ist, das hat man jetzt in diesem Video auch gesehen, also man ist in so einem Tunnel, weiß gar nicht, wo oben und unten ist und plötzlich wird man rausgeschossen.
Da musst du dich erstmal in der Luft orientieren und dann klatscht du schon wieder runter.
Richtig. Also es sind eh schon gefährliche Bahnen und dann kam erschwerend dazu, dass die Mitarbeitenden vor Ort nicht richtig ausgebildet waren und fast allesamt minderjährig waren. Warum auch immer, billige Arbeitskräfte. Und
die ja gearbeitet haben.
Ja.
Weißt du noch, als wir diesen Sommer...
Da musste ich auch dran denken. Ich wusste, dass du das aufbringen wirst, ja.
Wir waren diesen Sommer in Brügge,
ja,
in einem nahegelegenen Badeort am Strand und waren wir bei so einer Strandabschnitt-Strandbude, die komplett von Kindern geführt wurde.
Irgendwann dämmerte uns nach so ein paar Stunden, Moment mal, alle, die hier arbeiten, sind Kinder. Das war so ein Familienbetrieb.
Ja, und es kamen auch keine Erwachsenen mehr in diese Strandbude. Nee. Und auf einmal wurde uns dann, wir haben dann irgendwann uns irgendwie zu dieser Freundesgruppe eine Pizza bestellt und die wurde dann von so einem Fünfjährigen gebracht auf einmal.
Ja, so ähnlich war das wohl auch im Actionpark.
Okay.
Ja. Genau, also der Sicherheitschef von dem Ganzen, das war schon ein 21-Jähriger, der war nicht minderjährig, aber 21 sagt jetzt auch aus, nicht besonders viel Berufserfahrung, keine großartigen Vorkenntnisse. Plus, es war wohl so, dass sowohl die Gäste in diesem Park als auch die Mitarbeitenden oftmals stark alkoholisiert waren. In diesen Parkrestaurants gab es kaum Hygienestandards. Zum Beispiel liest man da Geschichten davon, dass alte Hotdog-Brötchen nur so angefeuchtet wurden, damit die so frisch wirken beim Verkauf. Es wurde Bier in Dosen verkauft. Die staatlichen Regulierungsbehörden haben irgendwie kaum etwas getan, um die Sicherheit an diesem Ort zu gewährleisten.
Also Ort arschgefährlich und Essen auch nicht lecker.
Auch nicht lecker. Und ja, Leute einfach so, es hat niemand gejuckt, was da passiert. Scheinbar.
Okay.
Im letzten Betriebsjahr blieb der Park sogar geöffnet, während die Verantwortlichen keine Haftpflichtversicherung mehr hatten, obwohl es da schon Unfälle gegeben hat. Und überhaupt fragt man sich da ja, wer versichert so einen ultragefährlichen Park, wo sich regelmäßig Leute verletzen? Und da hatten die Verantwortlichen, wie ich jetzt in der HBO-Dokumentation gesehen habe, einen kleinen Geheimtrick.
Nobody would give him insurance, so he created his own insurance company and then insured himself.
Ja,
schlau.
Also er hat seine eigene Versicherungsfirma gegründet, damit ihn überhaupt irgendjemand versichert.
Hat er auch einen eigenen TÜV gegründet? Und dann
zum Beispiel, ja, so wirkt es. Ja. Also da gab es so ein paar krumme Geschäfte, fast so in die kriminelle Richtung. Es gab auch noch weitere Gründe für die vielen Unfälle, nämlich auch zum Beispiel die Lage des Parks. Der Park lag nämlich in der Nähe von New York und war für New Yorker Verhältnisse sehr, sehr günstig. Deshalb zog er oft Menschen aus einkommensschwachen Stadtvierteln an, die dann wiederum zu einem Großteil nicht schwimmen konnten. Das natürlich für einen Wasserpark äußerst gefährlich ist. Dann wurde die Unfallrate noch dadurch erhöht, dass die Werbung für diesen Park auch auf Spanisch geschaltet wurde, aber das Personal vor Ort gar kein Spanisch konnte und auch die Sicherheitseinweisung nicht auf Spanisch übersetzt wurde. Und weil das Personal vor Ort eben oft stark alkoholisiert war, war das für die BesucherInnen auch so eine Art Freifahrtschein, dort auch Regeln zu brechen. Also da hat niemanden irgendetwas gejuckt. Da wurde dann nach Unfällen die Schuld den BesucherInnen in die Schuhe geschoben. Nach dem Motto, naja, okay, ist wieder was passiert. Wir kehren das mal so ein bisschen unter den Teppich. Toller Satz auf Wikipedia, den ich gefunden habe. Zusammenstöße in der Attraktion Colorado River Ride führten gelegentlich zu Schlägereien. Nach einer größeren Prügelei in der Arena Gladiator Challenge musste die Polizei eingreifen. Ich finde es interessant, dass dann so diese Dramen passieren auf so Orten, die Gladiator-Challenge heißen,
ja,
und so.
Ja.
Sie haben eben die ganze Zeit diesen Trick gefahren, dass sie einfach diese Unfälle, die da passiert sind, gar nicht gemeldet haben. Also die haben das so wirklich unter den Teppich gekehrt und deswegen haben sie auch irgendwann dann mal eine Geldstrafe bekommen, aber eben keine wirklichen Konsequenzen. Und das ist so das Bizarre daran. Und das lag unter anderem auch daran, dass der Action Park der erste Wasserpark in den USA war und es noch keine richtigen Vorschriften gab, wie so ein Wasserpark geführt werden sollte. Also diese Regeln dafür gab es noch nicht so richtig. Zum Beispiel der Tidal Wave Pool. Ja, das war ein großes Wellenbecken, das aber nur als ein Pool gelistet wurde, weil es Wellenbecken scheinbar in diesen Parks bisher war nicht so ein gängiges Thema gewesen. Und deswegen...
Die Leute waren quasi überrascht, dass dann Wellen...
Wellen kam, weil das und es gab keine richtigen Vorschriften für diese Art Pools, wie die Sicherheitsvorkehrungen da auszusehen haben, sondern dieser Tidal Wave Pool sollte nur sauberes Wasser haben und so ein Rettungsschwimmer daneben, was natürlich sehr wenig ist für ein sehr gefährliches Wellenbecken mit extrem hohen Wellen von 3 Metern gingen die.
What?
Und das ist natürlich auch mega, wenn dieser Park Leute einzieht, die nicht so richtig schwimmen können. So, und in diesem Tidal Wave Pool sind tatsächlich 2 Menschen ertrunken. 2.
Scheiße.
Also keine zweite Person sollte in einem Pool, also in so einem Freizeitpark-Pool ertrinken. Wenn einmal sowas passiert ist, schließt bitte diesen Pool. Es hat einmal einen 15-Jährigen getroffen im Jahr 1982 und dann nochmal einen 18-Jährigen im Jahr 1987. Insgesamt sind da ja mindestens 6 Menschen gestorben, zumindest die Todesfälle, die man heute wirklich nachweisen kann, auf diesen Fahrgeschäften im Actionpark. Eine weitere Person, 20 Jahre alt, ist im Cliff Dive Pool ertrunken. Da war es dann noch spicy, dass sie die Leiche ewig nicht gefunden haben, weil dieser Beckenboden dieses Pools random schwarz gefärbt war. Scheiße. Obwohl es offensichtlich ist, dass von Pools der Boden hell ist, damit genau sowas nicht passiert. Oh. Damit man eben Menschen da drin finden kann. Also es wurde wirklich alles falsch gemacht, was man bei so einem Park falsch machen kann. Ein 19-Jähriger ist auf der Alpine-Bahn gestorben. Sein Wagen sprang aus der Spur und er schlug mit dem Kopf gegen einen Felsen.
Meine Güte, war auch tot.
Und das versuchte der Park noch zu vertuschen, indem sie gesagt haben, dass die Person ein Mitarbeiter war und sie das nicht als Besuchertod melden mussten. Also da schlägt man wirklich die Hände über den Kopf zusammen, was da alles passiert ist.
Und der Park war immer noch offen.
Immer noch offen. Die haben das immer so vertuscht, immer gerade so hingebogen, dass es nicht aufgefallen ist. Es geht noch weiter. 1982, das gleiche Jahr, in dem jemand in diesem Wellenbad ertrunken ist, gab es noch einen weiteren Tod. Und zwar von einem 27-Jährigen, der ist gekentert bei der Kajak Experience, wollte danach sein Boot wieder aufrichten und ist
also
man
dann konnte quasi Kajak fahren, auch in dieser Wasserwelt.
Ja, ja, genau. Mhm. Und also es war nochmal so eine extra Bahn, so eine Kajakbahn, da ist er umgekippt, ist da aus diesem Kajak rausgekrabbelt und wollte das wieder aufrichten und ist dabei mit dem Fuß auf ein Gitter getreten, das in Kontakt stand mit der Stromleitung eines Unterwasserlüfters, Stromschlag tot. Wie kann das passieren? Ja. Also wirklich ein verfluchter Ort.
Also Elektrizität im Wasser und dann, also.
Meine Güte.
Ja.
Dann 1984 bekam jemand im Actionpark einen Herzstillstand durch einen Temperaturschock wegen kaltes Wasser bei der Tarzan-Swing. Da konnte man wie Tarzan mit so einer Liane ins Wasser springen, aber das Wasser war nur zwischen 10 und 16 Grad Celsius.
Uff.
Herzstillstand, tot. 6 Menschen insgesamt in einem Park. Da muss man doch irgendwann mal irgendwas hinterfragen. Das
und
das kann
muss ja,
nicht
ja
sein.
Schon auch so ein bisschen Schlagzeilen gemacht haben. Also hätte ich mir dann irgendwie überlegt, ob ich mit meiner Familie da dann auch hinfahre.
Die Frage ist, ob das dann bei den betreffenden Leuten
das dann
angekommen ist tatsächlich. Mhm. Aber auch so kurz hintereinander. Also wirklich zwischen 1980 bis 1987 innerhalb von 7 Jahren 6 Tote. Das, ist ja fast eine Bilanz von knapp einem Toten pro Jahr.
Und das ist ein Rekord. Also es ist wirklich so der gefährlichste Freizeitpark.
Das ist der gefährlichste Freizeitpark.
Krass.
Ja. Der hat dann auch tatsächlich erst 1996 geschlossen. Gar nicht wegen dieser Vorfälle, sondern wegen anderer finanzieller Probleme der Mutterfirma. Mhm. Und nicht wegen des Parks an sich. Und 2 Jahre darauf haben die den Park unter einem anderen Namen wieder geöffnet.
Oh, gibt's den heute noch?
Mountain Creek, genau. 2010 ist der dann wieder insolvent gegangen und hat wieder dicht gemacht. Dann ist der Inhaber verstorben, wurde aber vom Sohn übernommen und 2014 wieder geöffnet unter dem Namen Action Park Back to the
Leute,
Roots.
Leute, er ist verflucht. Und Back to the Roots ist nicht das Motto, was wir da wollen.
Nein, und dann haben sie aber gemerkt, ja, das Image ist doch ein bisschen angeknackst von Action Park. Wir benennen es doch wieder zu Mountain Creek um. Und das ist jetzt der letzte Stand.
Und 2016 ich könnte da jetzt hinfahren und mein Leben riskieren. Oder ist, haben sie die Sicherheitsvorkehrungen deutlich angezogen da?
Also sie sagen, es ist jetzt alles anders, aber naja, also any press is good press. Das ist, glaube ich, trotzdem noch deren Motto.
Krass.
Ja, ich sehe gerade Mountain Creek, ich habe gerade nochmal geguckt, tatsächlich ist noch eine Webseite, die auf ist und da kann man noch hinkommen, in New Jersey.
Also sie werben wahrscheinlich nicht damit, wir sind der gefährlichste Freizeitpark der Welt.
Fall Fun, Weekends, Triple the Fun, Plan Your Mountaintop Wedding kann man auch, da sehe ich gerade, während ich parallel da mal drauf gucke. Ja, Mountain Creek ist jetzt quasi die neue Version des Action Parks. Ja, und mich hat das irgendwie total nachdenklich gestimmt, wenn man selber mal auf solche Bahnen geht, wie gefährlich
ja,
sind
das
die
denke
dann?
Ich ehrlich gesagt jedes Mal, wenn ich auf so einer Bahn bin.
Ja, wenn man da im Phantasialand irgendwie Tauron oder so, wie sicher sind da die Gürtel und so? Und da habe ich nochmal eine Arte-Dokumentation angeschmissen über Unfälle auf Jahrmärkte.
Neulich war
und
das erst. Neulich erst dieses Insta-Reel, hast du es gesehen, wo diese krasse Schaukel ist, die so abbricht.
Einfach rausgebrochen.
Ja.
Und ich erinnere mich auch noch, 2004 ist auf dem Aschaffenburger Volksfest, als ich Kind war, auch ein 9-Jähriger aus so einer Gondel bei dem Fahrgeschäft Playball rausgeflogen und ist 20 Meter durch die Luft Luft gewirbelt worden. Das hat mich auch total, weil ich selber damals Kind war, habe ich mir das natürlich vorgestellt und es war total nah. Und seitdem denke ich da auch irgendwie immer so ein bisschen dran. Also so ganz geheuer sind mir diese ganzen Fahrgeschäfte auch nicht. Und auch in dieser Doku von Arte hat man dann auch gesehen, was da alles schon passiert ist wegen irgendwelcher ungewechselter Gurte oder all diese Gondeln, wie sicher sind die jetzt wirklich angeschraubt? Das ist wirklich krass. Ich liebe Achterbahnen wirklich und diese ganzen Sachen, aber da ist mir echt nochmal mulmig zumute.
Ich war mal im Phantasialand und wir standen an bei Colorado, lieben wir beide, ja. Die von Michael Jackson eingeweihte Colorado-Bahn. Hey, wir haben schon wieder eine Folge, in der wir Michael Jackson gedroppt haben.
Ich ja. Diesmal nicht.
Es kommt von mir. Naja, auf jeden Fall stand ich da an. Wir waren so eine Clique aus 4 9-Jährigen. Dann haben die gesagt, ja, wir müssen kurz unterbrechen. Wir müssen eine Sache beheben.
Oh Gott, und du sitzt da drin?
Nee, wir standen an. Wir müssen kurz eine Sache beheben, es geht gleich weiter. Und dann haben die das quasi mit ihren, weiß ich nicht, Schienenschrauben, blablabla bla bla gemacht. Und dann ist die
Schienenschrauben, blablabla. Bla.
Schienenschrauben, tralala. Ja. Und dann ist die Fahrt weitergegangen und wir waren dran. Und es war jetzt, es war ein Personality-Test. Was hättest du jetzt gemacht? Du hättest jetzt die Wahl, einzusteigen oder umzudrehen?
Ja, auf jeden Fall umdrehen.
Siehst du, und ich und die eine Freundin sind umgedreht, die anderen beiden waren so, hä, die haben das doch repariert und sind gefahren. Und da habe ich gedacht, hier zeigt sich die Personality von Kindern, auch fürs spätere Leben.
Ja, boah, Team Sicherheit oder Team Risiko. Ja. Ja. Also auch in diesen Actionpark zu fahren, also da würden mich keine 10 Pferde hinziehen, auf jeden Fall. Aber insofern die guten Neuigkeiten sind, das habe ich dann auch in dieser Doku gelernt, dass laut der IAAPA, dem weltweit größten Fachverband der Freizeitparkbranche, die Wahrscheinlichkeit, in so einem Fahrgeschäft zu sterben oder tödlich verletzt zu werden, überhaupt schwer verletzt zu werden, nur bei 1 zu 24 Millionen Fahrten liegt.
Also Autofahren Risiko, ist gefährlicher.
Ja, und auch Flugzeugreise ist auch gefährlicher. Ja. Eigentlich kann man da wohl rein, aber es heißt halt nicht, dass nie was passiert. Und ich muss sagen, diese Vorstellung ist so scary. Mhm. Das Einzige, was mich da beruhigt, wenn diese Gurte runtergehen, ist so, hier kann ja eh nichts passieren. Aber wenn man einmal diesen Realisierungsmoment hat von, doch kann. Also weiß ich nicht, ob ich das jetzt nochmal mache, nach meinen Tabs, die mir Daniel geschickt hat zum Actionpark.
Nee, du musst das nächste Mal, wenn wir irgendwo sind, musst du wieder locker flockig da durchlaufen.
Dann denke ich an dich, Daniel.
Geh jetzt mal aus den Tabs raus. Und leg das mal ab.
Ja, okay.
Fun.
Das Leben ist ja auch eine Achterbahn.
Naja,
ne?
Life is a Rollercoaster.
Unsere Tabs
ne?
auch.
You just gotta ride it.
Ja, ne? Genau. Ja. You just gotta ride it. Man muss aufgehen und
All night long.
Ja. Hast du auch jetzt hier Tabs, die uns
Tabs
Action bringen?
Die wurden auch mir zugeschickt.
Wirklich? Auch aus unserer Hörerschaft?
Ja.
Das passt ja, weil wir heute Hörer in Folge haben. Das ist ja
perfekt.
Das Tolle.
Ja,
super. Nee, also, ne? Also das ist ein guter Zufall.
Also, tschüss,
toll.
Ciao, ne?
Also bis gleich in die Tabs. Tschüss. Ich leg auf. Leg du zuerst auf. Mach du zuerst die Tabs zu. Nein,
okay.
Mach dich.
Okay,
bis dann. Tschüss.
Ja, mein Rabbit Hole der Woche wurde mir schon öfter zugesandt, zum Beispiel von Clara oder Kim oder auch von Jenny. Ganz liebe Grüße an euch. Und jetzt ganz frisch dran erinnert, hat mich mit ihrer Einsendung unsere Hörerin Verena.
Hallo ihr beiden, hier ist die Verena. Bei meinem Rabbit Hole handelt es sich um ein Interneträtsel, auf das ich während einem der Lockdowns durch ein YouTube-Video gestoßen bin. 2020 hat jemand auf Reddit um Hilfe gebeten, Celebrities auf einem bedruckten Stück Stoff zu identifizieren. Es konnten auch relativ schnell alle Personen zugeordnet werden, bis auf eine, nämlich die sogenannte Celebrity Number 6. Und so begann eine jahrelange Suche nach der Person auf dem Stoff. Das Ganze erinnert ein bisschen an den Most Mysterious Song on the Internet. Viel Spaß noch auf eurer Tour und liebe Grüße.
Ja, ganz liebe Grüße zurück und vielen Dank, liebe Verena.
Danke, Verena.
Es klingt sehr on brand, nach zu viele Tabs offen. Ein richtiges Internet-Rabbit-Hole, ein Internet-Rätsel.
Celebrity Number 6.
Ja, ein Mysterium. Mysterium, sagt man, glaube ich, ne? Ja. Es stimmt, es ist ein sehr ähnlich gelagertes Rätsel wie der Most Mysterious Song on the Internet. Da haben wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht. Da war es ja so, dass ein Song aus den 80ern nicht zugeordnet werden konnte und der Song wurde dann 2007 hochgeladen. Niemand wusste, was ist es für ein Song. Es entbrannten Diskussionen auf Reddit und Co. Leute haben seitdem nach diesem Song gesucht, ne? Das mysteriöseste Lied im ganzen Internet. Und erst 2024, letztes Jahr, kam raus, der Song stammt einfach von einer deutschen Band, der deutschen New Wave Band Facts. Und er wurde 84 aufgenommen und heißt Subways of Your Mind. Falls ihr euch noch daran erinnert, der klang so. Das war ein Rabbit Hole, was ich richtig genossen habe. Das war 2024 eine richtige Sensation, dass dieses Rätsel endlich gelöst wurde. Und es ist ja immer wieder krass, wer so in unserer Hörerinnenschaft ist, ne?
Richtig.
Nach einer unserer Shows kam doch neulich jemand zu uns auf der Tour gerade.
Ja, mit persönlichen Verbindungen zu dieser Band.
Ja, und er meinte, eine Freundin von mir ist die Tochter von einem von Fax. Liebe Grüße.
Ja.
Wir waren so, ach, wie krass.
In München war das.
In München, genau. Ja. Und jetzt hat uns tatsächlich diese Tochter von dem Bandmitglied von Fax nochmal eine ausführliche Mail geschrieben, dass sie das damals alles ganz nah miterlebt hat und uns nochmal geupdatet zu dem Fall. Und sie meint, auch wenn das Thema gerade viel behandelt wird und viel Aufmerksamkeit bekommt, findet sie, dass der Aufwand der Suche immer noch ein bisschen zu kurz kommt. Und sie hat selber da Artikel drüber geschrieben. Wer möchte, kann sich da mal einlesen. Auf spontis.de hat sie das veröffentlicht.
Aha.
Und sie hat gesagt, es gibt mittlerweile eine ganze Doku dazu in der ARD-Mediathek. Die Band hat jetzt sich wiedergefunden und mit 40 Jahren Verspätung ein Album veröffentlicht.
Krass.
Wie schön ist das?
Jetzt können wir hier mal ein bisschen promoten.
Ja.
Können wir vielleicht auch mal bei Enjoy fragen, ob die da mal einen Song draus spielen.
Ja.
Ganz lieb. Wir haben ja hier vielleicht im Hintergrund NDR Connections. Spielt doch mal was von, wie heißt
von
sie?
Fax.
Fax.
Ja.
Fax, aber nicht Fax.
Nee, Fax. F-E-X.
Ja.
Ganz lieben Dank für diese Nachricht immer wieder. Ja, cool, wer sich hier aus den Tabs direkt oder indirekt dann bei uns meldet. Jetzt kommen wir eben zu Verenas Rabbit Hole, denn es gibt ein weiteres Mysterium, was dem Internet mehrere Jahre Rätsel aufgegeben hat. Und dabei handelt es sich eben um Celebrity Number 6. Und da fangen wir mal ganz von vorne an. Ich hole dich mal rein. Am 27. Januar 2020 hat ein finnischer Reddit-Nutzer namens Tonsa H. um Hilfe gebeten. Er hat ein Foto hochgeladen von einem Vorhang, auf dem Promis aufgedruckt waren, und gefragt, ob ihm jemand dabei helfen kann, herauszufinden, wer diese Promis sind. Der Vorhang mit den Promis drauf hat seine Oma ihm genäht mit diesem Promi-Stoff, was ich total geil finde, weil es ist so komplett random, dass irgendeine Oma diesen Vorhangstoff sich aussucht, auf den so random Promis drauf sind.
Den hat und sie auch nicht selber gedruckt, sondern
nee, den
hat
sie
irgendwo
gekauft. Und dann ihrem Enkel einen Vorhang draus gemacht.
Promi-Vorhang.
Und der war dann so, danke Oma. Und hat dann auf Reddit gefragt, Leute, wer ist das? Zur Erklärung, das waren jetzt keine Fotos von Promis, sondern eher so, ja, wie so scherenschnittartige Porträts, also nur die Umrisse von den Gesichtszügen,
okay,
quasi, so ein bisschen wie so Pop-Art, siebdruckmäßig. Ich zeig's dir einfach, guck mal, vielleicht erkennst du ja jemanden auf diesem Vorhang.
Okay.
Guck mal genau hin.
Ja, also das ist so wirklich so Scherenschnitt-Silhouettenartig.
Du bist ja der Promi-Welt nicht abgeneigt.
Ja, aber
ich hab, ist
es Jessica Alba
Jessica
vielleicht?
Jessica Alba.
Ah ja, okay, gespottet. Jessica Alba.
Und ihn hier habe ich auch erkannt.
Orlando Bloom.
Ja, und dann hat es bei mir auch schon aufgehört.
Es könnte da unten so eine Art Zac Efron sein, mit dem Bart noch.
Nee, Zac Efron nicht. Also Orlando Bloom und Jessica Alba habe ich auch gespottet und dann wurde es schon dünn. Also insgesamt sind das 8 Promi-Porträts, die sich auf diesem Vorhangstoff immer wiederholen.
Aha.
Und 7 der Promis konnten auf Reddit dann recht schnell mit der Power der Community identifiziert werden. Nämlich Orlando Bloom, Jessica Alba, der Schauspieler Travis Fimmel, der Schauspieler Josh Holloway, bekannt aus zum Beispiel Lost, Schauspieler Ian Somerhalder, auch bekannt aus zum Beispiel Lost und Vampire Diaries, und Model Adriana Lima mal 2. Also von Adriana Lima waren einfach 2 Fotos.
Hä?
2 verschiedene Bilder drauf.
Okay.
Super
mysteriös.
Random. Ja. Deshalb eigentlich erkannte man nur 6 verschiedene Leute. Aber 7 Porträts von den 8 konnten jetzt bekannten, real existierenden Prominenten zugeordnet werden. Aber ein Porträt konnte niemand identifizieren. Und zwar dieses hier. Es geht um diese Person.
Ja, okay. Also die Person hat eine Krawatte, lange Haare, entweder einen Schatten oder auch so eine Art Bart im Gesicht. Das weiß man nicht so richtig.
Ob es eine Krawatte ist oder einfach nur die Bluse.
Die Bluse könnte auch sein.
Mystisch.
Nee, wüsste ich jetzt auch nicht, wer das sein sollte.
Ja.
Haare wie Ray Garvey, aber ich glaube nicht, dass Ray Garvey daneben Jessica Alba abgebildet ist.
Wäre auch irgendwie geil.
Ja.
Also ein Porträt, was niemand identifizieren kann. Es gab keinerlei Anhaltspunkte, wer das sein könnte. Und so wurde diese Person benannt in Celebrity Number 6. Liegt wahrscheinlich an der Anordnung auf diesem Vorhang. Das heißt, ein paar Anhaltspunkte gab es doch, mit denen aber wirklich niemand was richtig anfangen konnte. Nämlich, der finnische Reddit-Nutzer, dieser Tonsa H., hat angegeben, dass seine Oma die Vorhänge aus Stoff genäht hat, die sie vielleicht 2008 in irgendeinem lokalen Geschäft gekauft hatte. Sehr vage Angaben. Und Leute haben kommentiert, dass es wahrscheinlich ursprünglich mal Fotos waren von Celebrities, die mithilfe von so Software wie Adobe Illustrator oder so von Fotos bearbeitet wurden zu diesen Pop-Art-Kunstwerken.
So Vektorengrafik, so ein bisschen sieht's aus.
Wenn du das sagst, ja, genau. Diese Ursprungsfotos konnten auch recht schnell gefunden werden. Da haben sich nämlich alle dann zusammengesetzt und akribisch gesucht. Das waren alles Fotos, die zwischen 2003 und 2007 entstanden sind. Und haben Leute angefangen zu überlegen, wie könnte dieser unbekannte Celebrity Number 6 connected sein, vielleicht mit den anderen Promis? Das ist doch bestimmt ein Promi aus derselben Era. War das jetzt so ein 2000er Celebrity? Holloway und Sommerholder haben beide bei Lost mitgespielt und die Serie war damals super beliebt. Könnte es jemand aus dem Lost-Kosmos sein? Und Leute haben richtig angefangen, Detektiv zu spielen. Das ist so Internet, wie sich aus irgendeinem Subreddit eine Obsession entwickelt hat von mehreren 10.000 Menschen. Plus, es ist 2020 und Pandemie. Also Leute haben Zeit und Bock.
Also nicht alle. Leute, viele. Die Leute, die krank waren oder im Krankenhaus gearbeitet haben, haben sich, glaube ich, haben keine Zeit gehabt, sich jetzt um diesen Promi zu scheren.
Nein, denn Promi suchen ist auch systemrelevant.
Genau. Das war äußerst systemrelevant. Aber die Leute, die Zeit hatten, hatten genau für sowas
Die
Zeit.
Haben sich reingenördet, aber es konnte niemand rausfinden über
Bis
Jahre.
Bis heute nicht?
Ja, pass auf.
Ja, das möchte ich jetzt nämlich wissen. Das kannst du wenigstens jetzt schon mal sagen, ob es rausgefunden wurde
Willst
oder nicht.
Willst du gespoilert werden?
Ich will jetzt nur das wissen.
Das ist jetzt aber kontraintuitiv.
Ach, naja, gut, okay, ich bin so gespannt. Dann erzähl du weiter nach deiner Struktur. Ich sitze nur auf heißen Kohlen.
Also das Referenzfoto für diesen Promi konnte niemand auftreiben erstmal. Es gab sogar Uneinigkeit über das Alter und Geschlecht der gesuchten Person. Zwischenzeitlich waren einige für Schauspielerin Olivia Wilde und wieder andere für Schauspieler Taylor Kitsch. Also es war super uneindeutig, in welche Richtung es geht. Und Leute haben angefangen, alle Fotos dieser zwei Personen, die jemals gemacht wurden, durchzuschauen. Inzwischen gab es für dieses Rätsel ein eigenes Subreddit namens Celebrity Number 6. Und manche Leute haben das als ihren Lichtblick in der Pandemie bezeichnet, dieses Rätsel. Ein Reddit-Nutzer, und das ist wirklich krasses Commitment, hat alle Fotos auf Getty Images durchsucht.
Boah.
Aus den Jahren 89 bis 2007, die denselben Fotografen hatten wie einige der Celebrities, die man zuordnen konnte.
Ich habe gedacht, vielleicht könnte es Cara Delevingne sein.
Ich glaube, die war in den 2000ern noch. Cara Delevingne.
Delevingne?
Ich glaube, die war in den 2000ern noch nicht so. Da war die noch sehr jung.
Okay, aber so von der Silhouette so ein bisschen.
Ein bisschen, ne? Also, es hat so.
Jetzt mein Guess.
Es hat ein Model-Vibe auf jeden Fall. Ja, ja. Und dann gab es auf einmal eine neue Spur. Weil nämlich Reddit-NutzerInnen rausgefunden haben, dass der Vorhang von dem finnischen Kaufhaus Anttila, spricht man vielleicht so aus, stammte und im Sommerkatalog 2009 abgebildet war und von einem Vertrieb in Tschechien geliefert wurde. Dann hat aber dieser tschechische Betrieb nicht den Namen des Designers verraten wollte. Schon wieder eine Sackgasse. Dann haben sie versucht, umgekehrte Bildersuche natürlich zu machen, noch und nöcher. Wayback-Maschinen zu nutzen und so weiter und so fort. Und Empfehlungen auf Pinterest durchgeschaut, nach ähnlichen Bildern, um irgendwo zu landen. Sie haben angefangen, in der Community Tabellen zu erstellen mit möglichen Guesses und Antworten. Mhm. Es ist ein richtiges Puzzle geworden, aber alles Sackgassen. Aus heutiger Sicht total krass, dass es so lange gedauert hat mit dem Stand von künstlicher Intelligenz, die wir gerade haben. Und dann gab es aber endlich eine heiße Spur, weil Leute haben geschafft, diesen Prozess irgendwie nachzubauen, genau check ich es nicht, mit dem man ursprünglich diese Fotos in Schwarz-Weiß-Pop-Art-Optik umgewandelt hat. Und dann haben sie versucht, das umzudrehen mit dem Bild von Celebrity Number 6. Und dann hat ein Reddit-User namens Stefan Mors das dann irgendwie geschafft zu kolorieren, sodass es einem Foto ähnelte. Und dann hat er wiederum dieses Foto, was sie generiert haben, durch PIM-Eyes gejagt. Kennst du auch? Das ist diese Suchmaschine, mit der man, die auch auf KI basiert. Mit der
man über Gesichtersuche andere Fotos rausfinden kann.
Genau. Ein quasi Facial Recognition Tool. Aber in seinem Editing-Prozess von diesem Foto hat er keine KI benutzt, weil er gesagt hat, das hilft wirklich gar nicht und das verwässert er noch, die Recherche. Als er das auf eigene Faust quasi bearbeitet und dann aber diese KI-basierte Suchtool PIM-Eyes genutzt. Und dann hat die Mehrheit dieser PIM-Eyes-Ergebnisse gesagt, das ist Leticia Sarda, ein spanisches Model, was niemand so richtig auf dem Schirm hatte. Und dann hat darauf ein spanischer User, der auch in diesem Subreddit aktiv war, namens Indigo Room, einen Fotografen kontaktiert, namens Leandre Escorcel, der dieses Model Leticia Sarda Mal für das Cover einer Trendsbeilage der spanischen Zeitschrift Woman aus dem Jahr 2006 fotografiert hatte und fragt ihn, ob er das Foto wiedererkennt. Und ich liebe diese verschachtelten Wege, diese Detektivsuche nimmt. Ugh. Die Seitenbeilage, Trends aus diesem random spanischen Frauenmagazin, da hat der mal die fotografiert, also schreibe ich den mal an. Also solche Wege ist man dann gegangen. Und dieser Fotograf hat dann gesagt, ja, das habe ich aufgenommen. Und der war erstmal pisst, dass das Foto ohne seine Erlaubnis verwendet worden ist. Und war total überrascht, dass überhaupt jemand dieses Original wiedergefunden hat oder rekreiert hat, weil es vorher nie im Internet aufgetaucht war. Deswegen konnte es auch niemand wirklich finden. Und dann hat Indigo Room, der Reddit-User, am 8. September 2024, ein historischer Tag auf Reddit, geschrieben, Celebrity Number 6 gefunden. Und hat gesagt, es ist Letizia Sada und hier ist der Beweis, der Fotograf hat mir eine Kopie des Fotos geschickt. Und dann stand es fest.
But just recently, a Reddit user posted that celebrity number 6 was Spanish model Letizia Sarda. Basically, they ran an edited version of the fabric photo through facial recognition software, and it turned up photos of Sarda. Another user tracked down the photographer to find the original version of the photo on the fabric and see if it really was Sarda.
Und es war überall Thema, was bisher aber an mir vorbeigegangen ist.
Krass, ich habe das auch nicht mitbekommen.
Nischig war. Und jetzt könnte man denken, Happy End, Celebrity Number 6 gefunden, alle sind happy, nach 4 Jahren Suche können sich alle endlich entspannen. Aber dann ging der Stress los, weil es innerhalb dieses Reddits ein Krieg ausgebrochen ist. Ob es jetzt KI-generiert war oder anderweitig gefälscht war, dieses Foto, weil das natürlich jetzt diese neue Möglichkeit mit im Raum stand, ja, mit zunehmendem Einfluss von KI. Und es gibt einen extra Wired-Artikel über diesen Streit, der losgebrochen ist, nach der Bekanntgabe dieses angeblichen, zu dem Zeitpunkt noch angeblichen, ja, Celebrity Number 6, namens Reddit Celebrity Number 6 Win was almost a catastrophe, thanks to AI. Also da ist nochmal so ein random Nischenstreit losgebrochen. Manche haben gesagt, das ist AI, das ist Fake. Indigo Room hat weiter gesagt, nein, das ist legit. Ich habe den Fotografen gefragt. Beigelegt wurde der Streit, als er dann tatsächlich dieses Beweisfoto nehmen konnte. Und am 9. September hat dann eben dieses Model, Letizia Sada, selber bestätigt, ich bin die Frau auf dem Foto, und hat ein Foto von sich selber veröffentlicht, wie sie ihr Foto von damals in der Hand hält.
Ja. Was das für Kreise gezogen hat, das ist ja wirklich ein Krimi.
Ja, dann ist ein Moderator, der Streit hatte mit diesem Indigo Room, musste zurücktreten, während andere ModeratorInnen von widerlichen Nachrichten und Drohungen berichtet haben. Also mal wieder, also Streit um absolut nichts und wieder nichts, um so ein kleines Interneträtsel oder am Ende ein großes Interneträtsel. Also am Ende kam es raus durch eine Kombination aus KI, Gesichtserkennungssoftware und dem guten Gedächtnis von einem Fotografen. Und warum jetzt genau?
Beeindruckend, richtig beeindruckend.
Schon beeindruckend, ja. Aber warum jetzt genau?
Herzlichen Glückwunsch, Leute. Gut, dass ihr das gemacht habt.
Congrats. Ja. Warum jetzt genau diese Letizia da drauf war, wer weiß.
Ja, also, das frage ich mich auch.
Manche denken, dass sie vielleicht wurde sie mit Evangeline Lilly aus der Serie Lost verwechselt. Manche haben gesagt, na, die hat mit Ian Somerhalder zusammen gemodelt. Vielleicht haben sie sie deswegen zusammen da drauf gedruckt. Dann hat noch jemand in Vanity Fair geschrieben, dass vielleicht der Grafikdesigner das Foto einfach mochte. Es ist so wild, was diese zufällige Auswahl von so unlizenziertem Foto für Auswirkungen hat und dass sich dann die Vanity Fair noch einschaltet. Das liebe ich mal wieder komplett. Und warum hat sich denn diese Letizia auch nie selber gemeldet, fragt man sich ja auch.
Hat die das mitbekommen?
Hat sie eben nicht.
Ja eben, das bekommt man ja erst mit, wenn der Name im Raum steht, oder?
Ich weiß es nicht, aber es kann ja sein, dass dann
jemand mal fragt.
Ja, oder das irgendwie Kreise zieht oder weiterschickt.
Ich nicht, nein.
I don't know.
Ja, es ist schon merkwürdig, aber es...
Als mit ihr Kontakt aufgenommen wurde, war sie 43 Jahre alt. Das war letztes Jahr, 2024. Und sie lebt auf Teneriffa. Und sie hat eben 2009 aufgehört zu modeln, weil nämlich ihre Oma krank geworden ist. Und dann ist sie nach Teneriffa gezogen, um sich um die Oma zu kümmern. Ist dann da geblieben, hat sich verliebt und Kinder bekommen und ist nie wieder zurück in ihr altes Modelleben. Also sie hat dieses Modelleben abgelegt, hatte nie Social Media und hat einfach nicht mitbekommen, dass Leute obsessiv 4 Jahre lang nach ihr gesucht haben im Internet.
Sie war ein weltweites Rätsel, ja, und sie wusste nichts davon.
Sie war eine mysterious girl.
Wow. Ja, yeah.
Es gibt auch ein New York Times.
Schön für sie.
Irgendwie auch schön. Es gibt ein New York Times Interview mit ihr, wo sie auch beschreibt, wie das war, als plötzlich diese Kontaktaufnahme per Mail kam. Hello, can you confirm this is your face? Und sie war so, okay, ja, aber wer sind Sie? Und dann hat eben dieser Reddit-User sie gefragt nach dem Original. Dann hat sie gesagt, ja, also okay, ich kann mal danach gucken. Ich weiß aber wirklich nicht mehr, wo das ist. Das ist schon sehr lange her. Und er war so, du weißt nicht, wie groß das ist.
Gott.
Wir suchen dich seit 5 Jahren. Und dann hat sie das Foto gefunden.
Oh mein
Gott. In ihrem Agency-Book hat sie dann das alte Foto gefunden, was sie zum Glück noch hatte. Jetzt ist es tatsächlich so, dass sie davon irgendwie inspiriert ihre Modelkarriere wieder gestartet hat.
Unglaublich.
Als Aufschwung genutzt. Finde ich irgendwie einen ganz cuten Ausgang für sie. Weil sie ist jetzt irgendwie so,
ja,
diese...
auf jeden Fall. Alles rausgeholt, diese, was geht.
Sie ist die verlorene Model-Girl.
Ja.
Ja.
Also es ist eine rührende Geschichte und auch beweist mal wieder, wenn das Internet zusammenhält, dann kann man ganz krasse Sachen erreichen und rausfinden.
Ja, aber man fragt sich jetzt irgendwie so langsam, ob es das Ende ist von so Interneträtseln. Also letztes Jahr wurde hier Celebrity Number 6 gelöst, dann der Mysterious Song.
Ja.
Und noch ein weiterer mysteriöser Song wurde gefunden letztes Jahr namens Ulterior Motives. Und außerdem ist letztes Jahr auch noch dieses Backrooms-Rätsel gelöst worden. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das war so ein Foto von so einem creepy Bürokorridor, was irgendwie so in so creepy Pasta umgewandelt wurde, weil Leute geschrieben haben, das ist die Backrooms-Legende, eine surreale Zwischenwelt, in die man reinkippen kann. Und daraus wurden Computerspiele entwickelt und so weiter. Und niemand wusste, wo kommt dieses Foto her. Und dann haben sie es mithilfe von Wayback-Maschinen rausgefunden, letztes Jahr, dass es in einer Hobbytown-Filiale in Wisconsin einfach entstanden ist.
Aha.
Das ist letztes Jahr auch rausgekommen. Alles aber noch ohne KI, good old Detektivarbeit. Mithilfe der Mittel, die man bis vor kurzem zur Verfügung hat. Und da sind wir jetzt beim Thema KI, Chancen und Risiken, auch bei Interneträtseln.
Mhm.
Also einerseits hilfreiche Tools, aber andererseits ist es ja jetzt, wenn du so ein Rätsel vorgelegt bekommst, auch direkt schwieriger zu unterscheiden, ist das KI generiert oder ist das real, was ich da sehe, weil diese Grenzen immer mehr verschwimmen. Und auch wenn dann Leute Lösungsansätze bieten oder Lösungen dir präsentieren, du fragst dich ja immer zuerst, ist das KI oder ist das echt? Also vielleicht
und ist die KI schwanger?
Ja, und vielleicht macht sowas einfach ab jetzt weniger Spaß. Das frage ich mich.
Ja, dass man vorher schon gar nicht weiß, macht es überhaupt Sinn, da zu recherchieren?
Ja, genau.
Das ist alles nur noch Schall und Rauch, Caro.
Es ist so,
ja,
oder?
Ja, das Internet steht kurz vor dem Aus, weil man nichts mehr
Interneträtsel sind nicht mehr das, was sie mal waren.
Ja, und ich finde interessant, ich meine, wir machen den Podcast jetzt seit 3,5 Jahren, dass wir jetzt schon am eigenen Leibe so eine krasse Veränderung spüren, dass einfach Themen, die wir am Anfang unseres Podcasts besprochen haben, als wir gestartet haben, jetzt gar nicht mehr mit diesem Art Blickwinkel besprochen werden können.
Ja, voll.
Das nicht, also es geht wirklich rasend schnell. Ne?
Ja.
Die Zeit, die rennt.
Die Zeit, die rennt,
liebe Leute. Und auch unsere Zeit rennt heute.
Ich hoffe, es gibt demnächst noch mal irgendein gutes Interneträtsel. Und es gibt ja eh noch ein paar große Rätsel. Also Bernsteinzimmer zum Beispiel, da kann die KI ja mal ran.
Ja, auch Nessie. Muss man KI auch mal lösen.
Ne? Naja gut, ich komme jetzt erstmal aus dem Rabbit Hole raus. Nochmal ganz lieben Dank dafür, Verena.
Danke, liebe Verena und danke, liebe Caro, für die Zusammenfassung dieses schönen Rätsels. Wenn ihr auch mal Rabbit Holes habt, die wir hier im Podcast besprechen sollten, wie heute von Verena oder Daniel.
Ja, oder generell Feedback zu unseren Folgen.
Alles Mögliche, dann schickt uns das doch gerne. Entweder an unsere E-Mail-Adresse, die da lautet toomanytabs@ndr.de oder aber an unsere Social Media. Plattform. Da heißt du auf all social platforms.
@CaroWorps.
Und ich heiße da @MiguelR aus A. Und da freuen wir uns über Feedback, Anregungen, Themen,
Tipps. Folgt uns rein für Begleitmaterial zum Podcast und schreibt uns Nachrichten.
Wenn ihr Leute kennt, die wir hier im Podcast besprochen haben, wie von dem Most Mysterious Song.
Ja.
Wenn ihr persönliche Verbindung habt, das mag ich besonders gerne.
Ja. Dann schreibt uns, auch wenn ihr große Rätsel habt.
Ja.
Habt ihr ein Rätsel, was vielleicht die Community lösen kann?
Richtig.
Oder geht mal los und sucht das Bernsteinzimmer.
Was mit dem Glitzer eigentlich? Hat da mal KI nachgefragt, wo jetzt der Glitzer ist?
Ach, da gibt es immer wieder neue Irrungen und Wirrungen.
Ja,
aber
immer noch mal kleine Nachrichten.
Aber genau weiß man es immer noch nicht.
Genau, so genau weiß man es noch
nicht.
Genug Rätsel für noch viele, viele Folgen. Too many Tabs hier in der ARD.
Weißt du, was ich jetzt fast vergessen hätte?
Naja, das ist das größte Mysterium in der ARD Audiothek, ne? Die sogenannte Cross-Promo.
NDR Cross-Promo.
Wir empfehlen euch heute mal wieder eine schöne Dokumentation in der ARD Mediathek mit dem Titel Die unglaubliche Geschichte von Eva Ries, besser bekannt als Evil E.
Sie war lange die Managerin des Wu-Tang Clans, hatte vorher schon mit Bands wie Nirvana oder Guns N' Roses zu tun und hat es dann wirklich geschafft, sich als Frau in dieser männerdominierten Hip-Hop-Szene der 90er durchzusetzen. Von der badischen Provinz an die Spitze des Hip-Hop-Universums. Hören wir mal rein.
Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan. The Wu-Tang Clan.
We just take a hip-hop all over the world. I think it is one of the most unusual American success stories.
They hired my homegirl Eva.
Miss Eva Reeves.
She's definitely been there from day one.
Ich habe ja eigentlich den Wu-Tang Clan überhaupt auf die Landkarte gebracht.
Das ist doch völlig absurd. Wie kann eine Frau aus Ladenburg mit dem Wu-Tang Clan in Amerika zusammenarbeiten?
Ich war in der besten Zeit, wo man nur sein kann, im Music-Business tatsächlich.
I'll f***ing pull your tongue out your mouth and stab the with a.
Ich glaube, ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht.
Evil E, Eva Ries und der Wu-Tang Clan. Jetzt in der ARD Mediathek.
Ja, hier schreibt hier Max Roloff, unser Redakteur, kleine Side Note, falls ihr nicht sogar schon wisst, Eva Ries managt heute unter anderem die Elevator Boys. Könnt ihr ja noch einbauen, wenn ihr wollt.
Haben wir hiermit gemacht, ja.
Liebe Grüße. Ja, also Wu-Tang Clan und eine Dosis Guns N' Roses, das ist Evil E.
Das findet ihr in der ARD Mediathek, Evil E, Eva Ries und der Wu-Tang Clan. Und wir verlinken euch die Doku auch nochmal bei uns in den Shownotes. Cross-Promo Ende.
Das war's von uns für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder in der ARD Audiothek mit frischen Tipps. Und zwar nicht irgendwelchen Tipps, sondern mit unserer Heimatfolge, Caro. Unsere große Rösrath/Aschaffenburg-Episode wird da zu hören sein.
Ich freue mich auf Aschaffenburg.
Ja, kannst du das Gedicht denn schon? Der Aschebecher, ja, Sprüch von Gustav Trockenbrot.
Überrasche ich dich dann mit.
Ja,
ne?
Die Wörmische heißt es, ne? Musst du auswendig lernen.
Zwei,
Bube,
Angele Amä
und so weiter. Das musst du dann können. Mhm. Das muss sitzen.
Okay.
Also, bis dann.
Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion, der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Max Roloff und Sascha Sommer. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs.